altikrypto.de.
Willkommen zu dieser Episode des Altikrypto-Talks. Ich bin Christian Salo und heute sprechen wir über Krypto in der Altersvorsorge. In den USA wurde ein wichtiger Schritt beschlossen. In sogenannte 401k-Rentenpläne können jetzt auch Kryptoprodukte investiert werden. Die 401er sind das Pendant zur betrieblichen Altersvorsorge, wie wir sie kennen. Damit wird eine neue Tür für langfristiges Kapital geöffnet. Die Märkte haben prompt reagiert. Besonders Ether und Bitcoin standen im Fokus. Was heißt das jetzt konkret für Anleger in Europa und Deutschland? Wie könnte die Altersvorsorge der Zukunft aussehen? Darüber spreche ich mit Townsend Lansing. Townsend ist der Regulatorik-Experte von CoinShares. Hi Townsend, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Viele werden CoinShares bereits kennen, aber sag uns bitte trotzdem in einem Satz, was macht ihr?
Ja, wir sind Europas größter Anbieter von ETPs, die dann natürlich Krypto als Basiswerte haben. Unsere Produkte sind natürlich in Europa zugänglich und sind vor allem auch auf sicherer gelistet.
Gut, lass uns über die 401-Pläne reden. In den USA können, wie gesagt, seit kurzem Krypto-Assets für diese Pläne erworben werden. Für alle in Deutschland, was ist ein 401k und was genau ist da kürzlich beschlossen worden?
Ja, so wie du vorher gesagt hast, das ist eine private Altersvorsorge, sowas wie eure betriebliche Altersvorsorgeplan ähnlich. Wird natürlich, ist das größte Modell in den USA, die dann fast von allen Arbeitgebern benutzt wird. Und natürlich wird auch von dem Arbeitgeber mitfinanziert. Das heißt, ein Angestellter darf zu versteuerndes Einkommen in den Plan investieren. Das heißt, Einkommen, die immer noch nicht versteuert war. Und wobei dann die gleiche Summe oder ähnliche Summe wird auch von dem Arbeitgeber mit investiert. Das ist sogenannte Matching. Und dann, die Gesamtsumme kann steuerfrei wachsen, bis der Angestellte in die Rente geht und natürlich wieder Zugang zu den Assets hat. Im Sinne von was beschlossen worden war, ehrlich gesagt, ganz wenig. Natürlich, Präsident Trump liebt seine Executive Orders, die auch sehr wichtig sind. Der hat ein Order emittiert, in dem er das Arbeitsministerium, so Department of Labor und den SEC befohlen hat, neue Regelungen zu entwickeln, sodass 401, ich sage immer amerikanische 401k-Plans, alternative Vermögensgegenstände wie Private Equity und Crypto anbieten dürfen. Aber natürlich zwischen das, was er denn in dem Executive Order befohlen hat und das, was er natürlich für neue Regelungen liegt, ein großer Schatten, sagen wir mal jetzt.
Okay. Sag uns, wie wird die Öffnung in der Praxis umgesetzt? Welche Vorgaben zu Sorgfalt, Kosten, Volatilität und Limits müssen Treuhänder leisten können?
Ja, da liegt der Hund begraben sozusagen, ne? Weil alles, was wir bekommen haben, ist dieser Executive Order. Erstens müssen wir auf die neuen Regelungen vom Arbeitsministerium und SEC warten. Das wird auch eine Weile dauern. Eigentlich dürfen 401k-Pläne schon in alternative Vermögensgegenständen wie Krypto investieren. Ja, natürlich, damals 2022 hat die Biden-Regierung einen Compliance-Order emittiert, in der die dann gesagt haben, bitte passen Sie mal auf, wenn Sie Krypto anbieten. Aber das wäre eher eine Warnung als ein Verbot. Zum Beispiel 401k-Plans dürfen auch ETFs anbieten, aber das tun sie kaum. Und die Gründe dafür sind eigentlich zweifach. Erstens ist die Infrastruktur der Pläne relativ altmodisch und hat sich immer darauf basiert, dass es ausschließlich traditionelle Investmentfonds und Managed Accounts anbietet. Das heißt, es gibt und die Mehrheit der Pläne benutzen sogar Managed 401k-Pläne. Das heißt, der Angestellte bekommt einen Plan, der Zugang zu zum Beispiel 5 bis 10 Fonds von einem Manager, zum Beispiel Fidelity, anbietet und er darf nur von den Fonds auswählen. Es gibt auch sogenannte self-directed Pläne, wobei der Angestellte Zugang zu einem Brokerage-Konto bekommt, mit dem er in verschiedenen Vermögensgegenständen investieren darf. Aber der Prozent der Assets in solchen Plänen, diese self-directed, ist sehr, sehr gering. Es wurde neulich als weniger als 10% geschätzt. Und es würde dann anzunehmen, dass die Krypto, Produkte, die dann am Anfang zugänglich wären, werden natürlich wohl nur aktuell für die self-directed Pläne geeignet. Und zweitens und wahrscheinlich am wichtigsten zu verstehen, dass die Treuepflichten der verschiedenen Treuhänder der Pläne, das heißt, es gibt gesetzmäßig gibt's Erisser, das ist das die Sicherheitsstruktur, die dann natürlich diese Fonds und alle Pensionfonds reguliert, setzt sehr da die Treuepflicht der verschiedenen Treuhänder, was auch natürlich normalerweise auch den Arbeitgeber beeinschließt. Das heißt, der Arbeitgeber, der deinen Plan organisiert, ist selbst auch ein Treuhänder. Und die haben eine reichweitliche Treuepflicht den Angestellten gegenüber. Das ist ein sehr komplexes Bereich, was die Treuhänder immer sehr vorsichtig macht, wenn es um die Vermögensgegenstände geht. Und das heißt, ich würde schon auch schätzen, so egal wie die Regeln entwickelt werden, die Treuhänder der Pläne werden natürlich sehr, sehr vorsichtig, vor allem im Bereich Private Equity und Krypto vorgehen.
Okay. Jetzt haben wir aber trotzdem Markteffekte verzeichnen können. Ihr habt selber berichtet, 572 Millionen US-Dollar Nettozuflüsse, angeführt von ETH-ETPs. Warum liegt Ether aktuell tatsächlich vorn?
Ja, in letzter Zeit würde ich sagen, dass viele Investoren zu wenig ETH im Portfolio hatten, weil es eine relativ gemischte bzw. schlechte Leistung in letzter Zeit gezeigt hat. Neulich kamen dann sowohl der Genius Act und auch die Möglichkeit von Staking-Erträgen in ETFs. Und viele, vor allem amerikanische Investoren, haben wieder angefangen, ETH zu kaufen. Und natürlich, da die dann Staking-Erträge in ETFs hoffentlich in den nächsten Monaten zugänglich wird, haben die dann vor allem ETH gekauft. Im Sinne von, wie das denn natürlich, was für einen Impact das auf Bitcoin und andere, das ist natürlich noch ein Adoption Milestone, worauf wir immer gewartet haben, dass langsam der regulatorische Umfeld für Krypto, vor allem in den USA, positiv wird. Es wird jeden Tag positiver, und das ist schon ein gutes Zeichen, dass die USA setzt oder richtig viel Wert auf Krypto setzen wird, vor allem in der Zukunft für Investoren. Und die wollen, dass die Investoren Zugang zu diesem Asset Class haben kann.
Ja. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, aber über welche Produktarten reden wir realistisch für die 401er? Spot ETF, Futures, ETP? Welche Kosten- und Liquiditätsprofile sind für Altersvorsorgepläne überhaupt akzeptabel?
Ja, ich meine, das wissen wir noch nicht, weil wir die neue Regelung noch nicht gesehen haben. Die Produkte, die schon in den USA jetzt existieren, werden nur für die self-directed Pläne geeignet. Da kann natürlich der Angestellte bzw. der Investor selber entscheiden, was für und wie und welche Produkte er kaufen will. Natürlich gibt es immer noch die Treuepflichten, und das heißt, das Risiko der Produkte muss genau von den Treuhändern kontrolliert werden, bevor dann natürlich die dann Zugang zu dem Produkt für die Investoren anbieten können. Aber immerhin, ich schätze, dass wir dort anfangen werden, vor allem in den self-directed Plans. Und falls es richtige Nachfrage gibt, dass langsam auch die traditionellen 401k-Anbieter, wie Fidelity, die natürlich die Mehrheit der Markt kontrollieren, die werden auch langsam so 401k-spezifische Produkte entwickeln und anbieten. Aber wie die strukturiert werden und was das bedeuten wird, müssen wir erst leider auf die neuen Regeln warten. Weil wir wissen noch nicht, was oder wie der Arbeitsministerium und SEC dann, das kann auch sein, dass sie bestimmte Diversifikationsregeln entwickeln oder vor allem auch wie Kosten und so weiter mäßig, dass sie es auch regeln werden. Und das wissen wir noch nicht.
Ist klar. Ist noch eine Unklarheit da.
Ja, yeah, ist viel Unklarheit. Das ist typisch mit Trump. Ich meine, nicht, dass ich da was dagegen habe, aber natürlich Executive Order ist lang. Ich meine, wie gesagt, der Schatten, sagen wir so, the shadow zwischen Executive Order und Regelung ist nämlich breit. Es ist ein breites Feld, wie es in der deutschen Republik gesagt wird.
Ja, dann lass uns über das nächste breite Feld reden. Europa. MiCA schafft regulatorische Klarheit, aber bei UCITS treten wir irgendwie immer noch auf der Stelle. Warum bremst Europa hier noch?
Ja, ich meine, leider, MiCA war ein sehr guter Schritt im Allgemeinen für die Adoption von Krypto. Aber leider hat MiCA keinerlei Einfluss auf UCITS, MiFID oder andere TradFi Investitionen und deren Regelungen. Ne? MiCA ist nur für Direct Investment bzw. direkte Umgehen mit Krypto. Aber mit unseren Produkten, mit USITs, mit ETPs, hat leider nicht viel damit zu tun. Wir hoffen, dass je mehr Mika je mehr natürlich die Mitgliedstaaten und auch die regulatorischen Bodies und anderen sich mit Mika umgehen, dass desto mehr die Adoption von Krypto dann auch wachsen wird. Aber für uns jetzt zurzeit wenig bis keinerlei Einfluss auf traditional finance. In Frage Usage, bis auf Deutschland dürfen Usage Funds immer noch nicht kein Krypto kaufen. Das heißt, direkt oder indirekt. CSSF in Luxemburg, sowohl CSSF in Luxemburg als auch CBI in Irland, die zwei größten Member State Regulators, die natürlich mit der Mehrheit der Usage Funds, die in Europa angeboten werden, haben bis jetzt gesagt, nee, weder indirekt, direkt noch indirekt, obwohl eigentlich Usage Funds sollt, unsere ETPs, andere ETPs, kaufen dürfen, unter den Regeln, wie die jetzt existieren, da es dieses allgemeines Verbot in Europa gibt, das sehen wir noch nicht, bis auf Deutschland. Natürlich, BaFin hat dann vor 18 Monaten gesagt, dass deutsche Usage Funds bis zum höchsten 20% der AUM in Krypto ETPs investieren darf. Natürlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es lohnt sich auch zu merken, dass ESMA neulich einen Report veröffentlicht hat, wobei ESMA der EU-Kommission empfiehlt, die Regeln für erwerbbare Gegenstände zu ändern. Das heißt natürlich, wir haben diese berühmte Delta 1 Ausnahme, wobei zum Beispiel ein ETP wie unsere, solange es ein Transferable Security ist, ein Usage darf solche Instrumente kaufen, egal was sie dann für Basiswerte haben. Natürlich, diese Position, die von BaFin entwickelt wurde vor 15 Jahren, war immer in Europa ein bisschen umstritten. Auf der einen Seite die Franzosen haben das richtig abgelehnt. BaFin hat das natürlich selber entwickelt. Irland und Luxemburg haben das auch dann adoptiert und dann die anderen waren immer in der Mitte. Und die Kommission hat eigentlich vor 10 Jahren angefangen, das zu untersuchen und hat neulich, vor 6-7 Monaten erstmal dann nochmal darum gebeten, einen Report zu veröffentlichen, in dem sie das analysieren. ESMA hat eigentlich vorgeschlagen, dass die Kommission diese Ausnahme, die Delta 1 Ausnahme abschaffen sollte. Und dann, aber die haben die Tür nicht komplett zugemacht. Die haben gesagt, okay, Delta 1 ETP Ausnahme abschaffen, aber die sogenannte 10% Trash Ratio neu gestalten, so dass OGAO USITs dieses benutzen dürfen, um Zugang zu unerwerbbaren Gegenständen, zum Beispiel Gold und Krypto, zu bekommen. Wie sieht die, natürlich, dass dieses Report wurde neulich an die Kommission weitergeschickt. Es ist auch ein bisschen umstritten, weil die auch darin vorgeschlagen hatte, dass sowohl diese unerwerbbaren Gegenstände wie Gold und Krypto als auch Indizien, wie zum Beispiel, auf Rohstoff und anderen, die diversifizieren, die sollen auch dann unerwerbbar werden und nur in Trash Ratio investierbar. Wie sich die Kommission darauf reagieren wird, welche neue Regeln die entwickeln werden, das wissen wir noch nicht. Das wird genauso wie in den USA eine Weile dauern, bis wir das verstehen können.
Okay. Es gibt ja das paneuropäische Privatrentenkonto mit der Abkürzung PEPP. Du lachst schon. Das scheint ja kaum vom Fleck zu kommen.
Ja, ja.
Liegt das an Steuern, Kostenobergrenzen oder am Produktdesign? Erzähl. Ist das
eine Chance? Ja, ich meine, das ist typisch in der europäischen Geschichte. Das tut mir echt leid. Ich meine, das Problem für mich, ich bin kein Experte natürlich in diesem Bereich, aber wie ich das gesehen habe, ich habe das auch gefolgt. Die Altersvorsorge ist eng mit Steuer verbunden und der Versuch, die eine ohne das andere auf europäischer Ebene zu vereinigen, geht einfach nicht. Ne? Da kann man nicht sagen, okay, wir machen ein paneuropäisches privaten Rentokonto, ne? Und ohne dann festzustellen, wie das denn in jedem Land versteuert wird. Weil was ist der Punkt? Wenn zum Beispiel in England haben wir, ich meine, wir sind nicht mehr Teil Europas, was mir leid tut, aber immerhin, ich meine, in England gab es immer das SIP und ISA, ne? Diese Pläne, die da auch zu versteuerndes Geld investiert werden kann und dann Wachstum. Aber das Problem ist, mit Pension geht immer Steuer, und wenn man nicht die steuerliche Seite nicht erlegen kann auf europäischer Ebene, kann man, meiner Meinung nach, werden wir nicht weiter mit diesem PEP kommen. Und dann andererseits natürlich zweitens, was ich gesehen habe, aber das könnte sich ändern. Ich bin mir noch immer noch nicht sicher, dass es für die Produktanbieter lohnt, Wettbewerb mit den eigenen schon existierenden Produkten zu machen. Ne? Die haben schon überall in jedem Land natürlich reichlich damit verdient, und viele Produkte, die entwickelt haben, die natürlich für die jeweilige Steuersystem geeignet sind, natürlich, und schon mit viel Geld drin. Und dann, das wäre auch irgendwie, dieses PEP wäre auch dann Wettbewerb für diese existierenden Produkten. Und ob die ganz großen Anbieter das schon Vorteil drin sehen, das weiß ich noch nicht.
Okay. Wird denn die Tokenisierung von Investments und vielleicht auch Reportings die Altersvorsorge wirklich effizienter machen, oder ist das mehr ein Hype, als dass es Substanz hätte?
Für mich ist das bis jetzt mehr Hype. Ich meine, Tokenisierung hört sich sehr gut an. Ja, ich finde, das wird auch eine große Rolle in der Zukunft spielen, aber in der fernen Zukunft, sagen wir mal jetzt, weil um Substanz zu haben, würde man die ganze Investitionsinfrastruktur umwandeln müssen. Wir sind überhaupt noch nicht da. Ich meine, die ganzen Plumbing und Pipes und alles, was natürlich Investitionen möglich macht, um das von dem jetzigen System auf ein tokenisierten System umzusetzen, das wird dann bestimmt mehr als ein paar Jahre brauchen, bevor wir da ankommen. Und bis jetzt glaube ich, dass das Geld und das Interesse und die Notwendigkeit sind immer noch nicht da. Das ist meine reine Meinung. Natürlich kann ich es nicht beweisen, aber so sehe ich die Sache.
Okay. Welche Landplanken sind für dich unverzichtbar, damit Krypto in der Altersvorsorge seriös skalieren kann? Zum Beispiel Diversifikation, Positionslimits, Sicherungsmechanismen, verpflichtende Aufklärung. Was denkst du?
Ja, aber ich würde eher so auf die Nachfrage und das Verständnis der Investoren richten. Ich meine, da müssen wir richtig anfangen. Es muss von den Investoren kommen. Erst, dass sie dass die diesen Vermögensgegenstand verstehen und dass sie darin investieren wollen. Und sobald die, oder als diese Seite eigentlich wächst, werden die anderen Seiten wachsen, und wir werden langsam viel mehr Interesse von Altersvorsorgeplänen dann sehen, und dann die Produktanbieter wie wir und anderen werden auch dann reagieren müssen.
Okay, wir kommen auch schon in die Schlussrunde.
Das ging schnell.
Ja, angenommen, du müsstest drei Bedingungen nennen, damit Krypto langfristig ein fester und sinnvoller Baustein der Altersvorsorge wird. Welche Bedingungen wären das?
Okay, so in Ordnung von Priorität, am wenigsten bis zu ärgsten, sagen wir mal jetzt. Erste ist die regulatorische Unterstützung, was wir jetzt hier diskutiert haben. Ja, ich finde das dann absolut notwendig, dass wir weiter dann aus Adoptionszyklus und auch von den regulatorischen Mechanismen sehen, dass die dann viel mehr Unterstützung geben, so dass nicht nur im ETP oder das auch in USITs und im Endeffekt auch in Pensionen, wo jetzt ehrlich gesagt im Altersvorsorge, Pensionbereich, die Nachfrage für Krypto ist, bleibt immer noch ziemlich gering. Je mehr Unterstützung von den regulatorischen Regulatoren bekommen, desto mehr werden Interesse. Zweitens, geringe Volatilität und Risiko. Wie du dann vorher gesagt hast, das ist auch sehr wichtig. Vor allem, dass wir mehr Professionalismus von den verschiedenen Exchanges, selbst die privaten Exchanges, die natürlich, wo denn die Mehrheit der Volume stattfindet. Und dritten, am wichtigsten für mich, ist das wachsende Eigentum der jüngeren Generation, die kryptoaffine ist. Und das ist das Wichtige. Ich meine, die Boomers wie ich, und ich weiß, ich werde mich jetzt genauso ein, die immer noch ein bisschen Skepsismus Krypto gegenüber, nicht nur ich arbeite im Bereich, aber natürlich meine Generation ist halt immer noch ein bisschen skeptisch, aber die junge Generation, natürlich bleibt sehr offen. Und je mehr Geld die verdienen und anhaufen und sparen, desto mehr werden die dann von den Regulatoren, selbst den regulatorischen, den Regulatoren als auch den Anbietern erwarten, dass wir denn ihnen diese Produkte anbieten. Und das ist ganz, ganz klar, dass die werden, ich meine, die Boomers wie ich und meine Eltern und so weiter, wir sind natürlich immer noch Mehrheit der AUM, der Altersvorsorge, ja. Aber in 10 Jahren werden die junge Generation, die mit Krypto aufgewachsen ist, auch viel Geld haben und die werden dann erwarten, dass sie das weiter in Krypto investieren dürfen. Und diese Erwartung wird viel die Adoption antreiben, finde ich.
Ja. Ja, Townsend, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in das spannende Thema. Wir haben alle gesehen, die Öffnung der 401k-Pläne für Krypto ist sicherlich kein Automatismus, eher eine Option, die langfristig enormes Kapital anziehen könnte. Ether liegt aktuell vor Bitcoin, aber die Entwicklung, ja, die bleibt dynamisch. Für die Altersvorsorge der Zukunft in Europa und Deutschland braucht es klare Regeln. Da steht keine Frage aus, damit Chancen überhaupt genutzt und Risiken kontrolliert werden können. Das war's für diese Episode des Alte Krypto Talks. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke, Townsend.
Vielen Dank.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de.